Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Der November ist sicherlich weithin der unbeliebteste Monat und dieses Jahr wohl erst recht. Bisher gab es immer noch die Aussicht auf einen schönen Advent, auf gemütliches Beisammensein bei Kerzenschein und Glühwein auf Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern. Aber Corona hat uns dieses Jahr diese Vorfreude ordentlich vermasselt. Und dazu kommt ja noch die nicht ganz unbegründete Befürchtung vieler, sich selbst oder die eigene Familie mit anzustecken. Und wenn ich mir dann den heutigen Wochenspruch anschaue, dann kommt der auch nicht gerade als eine gute Nachricht daher, wenn er uns an unser Sterben erinnert und an das bevorstehende Gericht Gottes. Soll uns denn alle Freude genommen werden? Nein, im Gegenteil. Gott möchte, dass wir klug und realistisch sind und unser Ende mal bedenken. Er möchte, dass wir uns daran erinnern, dass wir eines Tages vor ihm Rechenschaft ablegen müssen, ob uns das gefällt oder nicht. Und wer das in den Blick nimmt, wer sich davor nicht drückt, wer daraus auch die richtigen Schlüsse zieht und sein Angebot zum Leben annimmt, der kann gelassener und getrost durch diese trostlose Zeit gehen. Das wünsche ich uns allen und einen gesegneten Gottesdienst.
Ich lade ein, dass wir miteinander beten. Herr unser Gott, du bist ein gütiger Gott. Du bist kein Fremder geblieben. Du bist uns nahe gekommen. Und wir erleben das besonders dort, wo wir beten. Herr, lass uns erleben, wie du mit deiner Achtsamkeit und Liebe uns heute nahe kommst. Und wenn wir deine Nähe spüren, dann gib uns, dass auch wir Nähe schenken und dabei doch achtsam miteinander sind. Segne, Herr, uns mit deinem Geist, der niemanden aus den Augen verliert. Das bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Die Epistel für diesen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 14. Kapitel. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der ist im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So sind wir nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Worte der Heiligen Schrift.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Das Evangelium steht bei Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Wie leben Sie in diesen Tagen im November? Wir können ja das Leben nicht einstellen, einfach einen Monat. Wir leben trotzdem. Ich könnte mir vorstellen, weil eben so vieles wegfällt, was sonst unser Leben prägt, treten Dinge zutage, die auch Leben sind und die wir manchmal übersehen. Der Glaube öffnet uns auch in diesen Tagen die Möglichkeit zu leben. Lasst uns miteinander glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus Jeremia 8. So spricht der Herr. Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gerne wieder zurechtkäme? Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen für und für? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche, ach, was habe ich doch getan. Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Lasst uns in der Stille beten. Begegne uns, Herr, in deinem Wort, durch deinen Geist, mit deiner Gnade. Amen. Ja, mitten im November sind wir. Und manchen habe ich gehört, der Not hat, eben mit diesem November dieses Jahr besonders. Vieles ist nicht möglich. Und ich verstehe so gut die Menschen, die da auf die Straße gehen und sagen, wir wollen doch endlich wieder ein bisschen feiern, uns an der Bushaltestelle treffen oder wo auch immer, irgendwo in einem netten Restaurant sitzen, was essen, in einem Café zusammensitzen. Und mancher wird depressiv, verzweifelt. Allerdings bei den Demonstrationen, die da Land auf, Land ab stattfinden, habe ich niemanden gehört, der gesagt hat, ich lasse mich doch in meiner Freiheit nicht begrenzen, ich will endlich der Toten der beiden Weltkriege gedenken. Dafür geht niemand auf die Straße. Heute ist Volkstrauertag. Dafür hat niemand demonstriert. Es hat viele Kriege in Europa gegeben in den letzten Hunderten von Jahren, aber die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts, die haben einen Schrecken in die Welt gebracht, den sich vorher niemand vorstellen konnte. Am Volkstrauertag gedenken wir der Toten, die in diesen beiden Kriegen gestorben sind. Aber auch die, die diese Zeit überlebt haben, sind am Ende veränderte Menschen gewesen. Alle die, die den Zweiten Weltkrieg selbst erlebt haben, tatsächlich der Erste Weltkrieg liegt inzwischen so lange zurück, dass kaum noch jemand aus dieser Zeit lebt. Und selbst wenn, dann hätte er ihn als Kind vielleicht erlebt. Also alle die aus dem Zweiten Weltkrieg ihn erlebt haben, bei denen erlebe ich immer, wenn ich ins Gespräch komme mit ihnen, dass sie so in Gedanken immer wieder zu diesen Jahren zurückgehen. Da kann einer 90 oder 100 werden, aber diese 6 Jahre seines Lebens, wenn er sie denn mit Bewusstsein erlebt hat, die kommen immer wieder und prägen alle anderen Jahre seines Lebens. Sie erzählen manchmal von den Orten, wo sie gewesen sind. Sie erzählen auch von der Rückkehr, als sie dann endlich wieder nach Hause kamen. Aber nur ganz wenige erzählen tatsächlich von den Erlebnissen des Krieges selber. Von der Zeit im Schützengraben. Von den Menschen, denen sie begegnet sind. Von denen, die sie am Straßenrand haben liegen sehen. Von den Augenblicken des Kampfes, des Sterbens, der Angst. Ich entsinne mich, dass ich als Jugendlicher diese Geschichten tatsächlich, ich will nicht sagen mit Begeisterung, aber mit einer gewissen, mit einem Interesse, mit einer Faszination gehört habe, weil sie mir so fremd waren. Wir brauchen die Erinnerung an die Schrecken des Krieges und wir können es uns nicht leisten, all das zu verschweigen und zu verharmlosen. Wir sind ja ganz offensichtlich eine Gesellschaft, eine Generation geworden, der das Verharmlosen gefällt. Aber das Verharmlosen, das hilft nicht weiter. Wir brauchen die Geschichten des Krieges, damit die Sehnsucht nach Frieden in uns nicht verkümmert. Geschichten des Friedens will ich heute erzählen in dieser Predigt. Auch Geschichten von dem, was dem Krieg manchmal folgt. In Sachsen aber, nicht nur in Sachsen, gibt es seit Jahrzehnten die Tradition der Friedensdekade. 10 Tage lang kommen Menschen in den Gemeinden zusammen, um für den Frieden zu beten und dabei auch zu überlegen, wo in unserer Zeit der Friede seine größte Bedrohung hat. Aber Sie wissen es, in unserer Region hier haben die Friedensgebete tatsächlich wenig Raum. Hier und da finden sie statt. Und ich möchte einladen, darüber nachzudenken, ob nicht hier in Sosa, in unserem Dorf, in einem Dorf, das, wie es scheint, mit Friedenreich gesegnet ist, das Friedensgebet zu einem festen Teil des Lebens werden kann. Einem Friedensgebet, das nicht nur 10 Tage im November hat, sondern das ganze Jahr mitgestaltet. Oder ist der Krieg uns so fremd geworden? Nur weil er eben gerade nicht bei uns stattfindet. Müssen wir uns um den Frieden nicht mehr sorgen? Müssen wir nicht mehr um ihn beten? Am 4. Juni 1942 wird Reinhard Heydrich, der seit 1936 Gestapo-Chef in Prag ist, bei einem Attentat von Fallschirmspringern des tschechischen Widerstandes in Lidice ermordet. Als Vergeltungsaktion beschließen die Nationalsozialisten, dieses Dorf auszurotten, von der Landkarte zu tilgen. Und so geschieht es auch. Am Morgen des 10. Juni 1942 werden Frauen und Kinder abtransportiert in Konzentrationslager. Oder, falls, das ist die zynische Sprache damals, falls sie rassisch geeignet sind, werden sie auch in deutsche Umerziehung geschafft. Nur wenige kommen nach Kriegsende tatsächlich zurück. Die 173 Männer aus dem Dorf, von einem 14-jährigen Jungen angefangen bis zum 73-jährigen Pfarrer, werden erschossen. Die Häuser werden gesprengt, der Friedhof wird vernichtet, Lidice wird planiert und von Ackererde bedeckt. Die Nazis sind so stolz auf dieses Werk, dass sie die ganze Aktion minutiös filmen und fotografieren. Dieses Dokumentationsmaterial ist heute in Lidice zu sehen und zu hören. Denn Lidice existiert. Lidice lebt. Menschen aus aller Welt haben den Ort in der Nähe wieder aufgebaut. Und das planierte Gebiet ist heute Gedenkstätte und Museum. Im Garten der Freundschaft und des Friedens blühen Rosen aus den meisten Ländern der Erde. Die Rose von Lidice ist zum Symbol der Versöhnung geworden. Versöhnung findet dort statt, wo Menschen verzeihen können. Es ist schwer zu verstehen, dass Menschen zu einem solch wohlüberlegten Mord und Racheplan in der Lage sind. Ich habe mich gefragt, was ist in den Soldaten vorgegangen, die damals dabei waren? Was haben die gedacht, als sie in dieses Dorf hineingezogen sind und begonnen haben zu schießen? Was ist mit diesen Menschen, die doch irgendwann mal, als sie selbst Kinder waren, wie alle anderen, gespielt haben, Jugendliche waren, sich verliebt haben, sich vielleicht auch an der Bushaltestelle getroffen haben. Was ist mit diesen Menschen passiert, dass sie zu einer solchen Tat fähig wurden? Dass sie nicht den Mut aufgebracht haben, sich so solchen erbarmungslosen Befehlen zu verweigern. Wenn das Leben des anderen nichts mehr gilt und jeder nur auf sein eigenes Leben schaut, wenn der Mensch nur noch sich selbst und sonst niemanden achtet, dann wird der Mensch zum Unmenschen. Sind wir davor gefeit? Sind solche furchtbaren Taten unter uns heute unmöglich geworden? Sind wir schon zu Menschen gereift, die sich verweigern, wenn einer die Menschenverachtung befiehlt? Auch deshalb feiern wir Gottesdienst, weil wir hoffen und glauben, dass uns Gottes Geist, wenn wir ihm Raum geben, zu Menschen verwandelt, die den Mut haben, dem Ungeist in den Weg zu treten. Und Tag für Tag und Sonntag für Sonntag wollen wir dem Geist Gottes Raum geben, dass er uns zu solchen Menschen macht, die in der Lage sind, Nein zu sagen. Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gerne wieder zurechtkäme, fragt der Prophet Jeremia. Und ich hoffe sehr, dass er sich damit nicht irrt. In England, während des Krieges, zwei Männer nähern sich einem Bauerngehöft, der eine ein wachhabender Vorarbeiter, der andere ein deutscher Kriegsgefangener. Der Vorarbeiter bittet das alte Bauernehepaar um eine Mandoline. Er weiß, es gibt eine im Haus. Der Kamerad des Deutschen soll am nächsten Sonntag bei einem Konzert der Kriegsgefangenen auf der Mandoline spielen. Der Wachhabende lässt den Deutschen mit dem Bauern allein. Es folgt eine lange, wortlose Stille. Schließlich fragt der Bauer: Was tun Sie in Deutschland? Ich bin Lehrer, sagt der Gefangene. Und der Bauer antwortet, mein Sohn wollte auch Lehrer werden. Und die Frau fügt hinzu, das ist der, der die Mandoline spielte, unser Geoffrey. Ihr Sohn, fragt der Deutsche. Ja, er ist gefallen. In Deutschland. Wieder langes Schweigen. Die Bauersfrau macht Kaffee. Da trinken sie. Sie werden doch auf Geoffreys Mandoline gut aufpassen. Er hat sie gespielt. Wir haben sie für ihn gekauft. Aber jetzt ist er tot. Der Krieg. Der Bauer hat inzwischen den schwarzen Kasten vom Obergeschoss geholt und übergibt ihn dem Kriegsgefangenen. Der bedankt sich. Kommen Sie wieder, sagt die Frau beim Abschied. Auch solche Geschichten finden im Krieg statt. Und so schlicht diese Geschichte ist, sie ist eine Geschichte der Hoffnung. Geschichten von Menschen, die sich von ihrer Trauer nicht auf den Weg der Rache leiten lassen. Menschen, die fähig sind, einem anderen zu achten, mit ihm zu reden, ihn einzuladen, auch wenn er ein Feind ist. Der Sohn ist in Deutschland gefallen. Und vielleicht ist gerade dieser Deutsche, der Ihnen jetzt gegenübersteht, sein Henker gewesen. Niemand weiß das. Wo ist jemand, der, wenn er fällt, der nicht gerne wieder aufstände? Fragt Jeremia. Aufstehen. Ja, klar. Man fällt, muss man wieder aufstehen. Aber doch nicht, um auf dem gleichen Weg weiterzulaufen. Doch nicht, um wieder in dieselben Fallstricke zu geraten. Doch nicht, um dieselbe Menschenverachtung weiterzuleben. Sind wir möglicherweise genau an dem Punkt, wo wir in der Gefahr stehen, genau das zu tun? Wir feiern Gottesdienst, damit Gott uns wieder aufhilft und uns einen anderen, einen besseren Weg führt. Damit wir den Dienst der Gottes- und Menschenverachtung eintauschen gegen einen neuen Dienst, gegen ein ganzes Leben als Gottesdienst. Eines, das zum Frieden hilft. Ein Mensch fragt den anderen, wovor man sich wohl in unserer Zeit am meisten fürchten müsse. Und der andere antwortet, nach meiner Ansicht hat man nichts mehr zu fürchten als den Mann mit den Nagelstiefeln. Der erste versteht die Rede nicht und der zweite muss es erklären. In einem Forst, der Mese heißt, befand sich im Krieg eine Munitionsfabrik, über 12 Bunker verteilt, die mit Bäumen und Heidekraut bepflanzt und daher aus der Luft nicht mehr erkennbar waren, hat diese Fabrik den Krieg tatsächlich unbeschadet überstanden. In einem der Bunker waren Leinensäcke gestapelt, deren Inhalt nicht mehr zur Weiterverarbeitung gelangt ist. Für die Bevölkerung, die dort in der Nähe wohnt und die seit Jahren Mangel an Textilien gelitten hat, stellt das Leinentuch dieser Säcke durchaus ein begehrtes Gut dar. Sie kommen, sie machen sich auf, sie schlüpfen in den Bunker, öffnen die Säcke, schütten das graue Pulver, das sich darin befindet, in einen Winkel und tragen ihre Beute nach Hause. Das ging nun so, solange es eben ging. Und der Pulverberg wuchs und wuchs. Dann kam, was kommen musste. Nicht aus Vorbedacht, sondern aus Unwissen. Vielleicht aus Dummheit oder Gedankenlosigkeit betritt ein Mann den Bunker, ein Mann mit genagelten Schuhen. Die Nägel schlagen Funken auf den Betonboden, die Funken entzünden den Pulverberg. Eine Explosion zerreißt den Bunker, zerreißt und begräbt alle Menschen, die sich darin befinden. Der Krieg fordert manchmal selbst noch Opfer, wenn er schon fern und vergessen ist. Ich entsinne mich, dass ich vor Jahren mal in Kroatien im Urlaub war und man mir eindringlich sagte, ich könne durch die Gegend fahren, aber bitte die Straße nicht verlassen. Wer sich auf die Feldwege und Waldwege begibt, der läuft Gefahr, irgendwo auf Tretminen aus dem letzten Krieg zu treffen. Die Altlasten des Krieges tragen wir immer noch, ob es nun Pulverhaufen in alten Bunkern sind oder Landminen, die selbst im Frieden noch den spielenden Kindern ihre Arme und Beine wegreißen. Oder, das haben wir immer wieder in den Nachrichten, alte Fliegerbomben, die selbst nach 80 Jahren noch scharf sind und ganze Stadtviertel zerstören können. Jeder Krieg hinterlässt seine Granaten. Die großen Weltkriege genauso wie die kleinen Kriege zu Hause. Und wir erschrecken, wenn es nach Jahren und Jahrzehnten immer noch knallt. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, den Krieg nicht ernst zu nehmen. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, das Gebet um Frieden schleifen zu lassen. Wir gedenken der Toten in den Kriegen dieser Welt, den vergangenen und auch den gegenwärtigen. Und wir bitten Gott, dass er uns zu Menschen macht, die tatsächlich, wenn sie irre gehen, sich danach sehnen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Wir bitten Gott, dass er in uns eine Sehnsucht nach Frieden aufbricht, dass er uns anleitet zum Beten, dass er uns anleitet, das zu tun, was dem Frieden dient. Das gebe Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Das Dankopfer, das wir heute erbitten, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir erbitten es wieder am Ausgang. Um 11 Uhr ist heute Kindergottesdienst im Pfarrhaus. Am Mittwoch ist Buß- und Bettag. 9 Uhr ein Gottesdienst hier mit angehängtem Abendmahl. So wie im Augenblick das angesagt ist, unter einer Gestalt. Das heißt, die Gemeinde empfängt nur die Hostie. Aber sie, mit der Hostie empfängt sie den ganzen Christus. Am nächsten Sonntag ist Ewigkeitssonntag. Wir haben relativ viele Trauerfälle in unserer Gemeinde gehabt dieses Jahr, sodass wir zwei Gottesdienste machen. Ich weiß, dass das eine große Not ist, aber wir haben alle angeschrieben. Wir haben etwa 30 Trauerfälle und sie merken, wir haben nur einen begrenzten Raum. Deswegen haben wir die aufgeteilt, machen zwei Gottesdienste. Und wir haben die Trauerfamilien gebeten, und wir müssen das leider sehr dringend tun, jeweils nur mit zwei Leuten zu kommen. Hier und da kann man auch mal gucken, ob es vielleicht drei werden. Muss man drüber reden. Aber wir haben eben einfach nur diesen begrenzten Raum. Wir sind bisher durch diese Zeit, seit dem Frühjahr durchgekommen, so dass wir keinen, tatsächlich niemanden wieder nach Hause schicken müssen. Das gelingt, weil die Gemeinde so viel Vernunft und Einsicht zeigt. Das müssen wir auch für den Ewigkeitssonntag erbitten. Also das heißt, wir rechnen ein bisschen. Wenn in jedem der beiden Gottesdienste etwa 15 Trauerfälle, Trauerfamilien sind, je zwei Leute sind es 30, dann haben wir auch noch 30 Plätze für die Gemeinde. Denn auch die Gemeinde ist ja wichtig und muss mit da sein in den Gottesdiensten. Aber dann kriegen wir niemanden mehr rein. Und Sie sehen heute, in diesem Gottesdienst kriegen wir auch ohne Trauerfälle den Raum gut gefüllt. Also um 9 Uhr und um 10.30 Uhr, nächsten Sonntag, Ewigkeitssonntag, Gottesdienste, mit Gedenken der Verstorbenen der Kirchgemeinde. Am nächsten Sonntag ist um 11 Uhr auch wieder Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Wir haben auf der Webseite inzwischen einen Kalender, in dem hoffentlich die meisten der Gemeindetermine jedenfalls drinstehen. Dieser Kalender, den wir relativ leicht auch aktualisieren können und das auch jede Woche und jeden Tag tun, der hilft uns ein bisschen zu planen und zu organisieren, was geht und was nicht geht. Denn alle Veranstaltungen, die wir derzeit planen und zu denen wir Einladungen, stehen immer unter dem Vorbehalt, es kann immer auch sein, dass sich noch was ändert und dass wir bestimmte Sachen nicht machen können. Bitte gucken Sie hinein, gucken Sie auch in die Schaukästen, fragen Sie lieber im Zweifelsfalle vorher nach. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, ist der Wochenspruch für diese Woche. Gefreut hat mich, dass uns manches ja auch gelingt in dieser Zeit. Manches gelingt eben nicht, anderes gelingt. Im Blick auf den Bau sind wir immer noch guter Hoffnung, dass wir Weihnachten in der Kirche sein werden, dass also der Bauzeitplan eingehalten wird und am 12. Dezember alle Bauleute raus sind und dann wir sauber machen können und dann dort wieder Gottesdienst feiern können. Gelungen ist die Taufe von Zoe,
Zoe Strobelt haben wir gestern in der Kirche in Bockau getauft. Das ist gelungen. Darüber freuen wir uns sehr. Lasst uns für das Kind beten. Herr, hab Dank, dass du dieses Leben schenkst. Die Zoe heißt sogar so, Leben. Und nun wollen wir dich bitten, Herr, dass du, der du dieses Kind in der Taufe als dein Kind annimmst und es segnest und es heiligst, dass du es begleitest in seinem Leben. Das Kind und die Eltern und die Paten und alle die, die zur Familie gehören. Herr, hilf uns, dass wir als Gemeinde, auch wenn die Taufen im Augenblick nicht im normalen Gottesdienst stattfinden, doch diese Kinder im Blick haben, die in diesen Tagen getauft werden. Und dort, wo wir ihnen begegneten, hilf uns, dass wir ihnen den Weg hin zu dir zeigen, ihnen helfen, dass ihr Leben gelingt. Und hilf uns, dass wir das für jeden tun, für den Nachbarn, den Nächsten, für jeden, dem wir begegnen, dass sein Leben gelingt. Denn du hilfst uns, damit unser Leben gelingt. So segne, Herr, die Familie und die Täuflinge, segne alle, die sich darum mühen, dass Leben in dieser Welt möglich ist. Dir sei Lob und Preis. Amen. Ja, Gott hilft tatsächlich, dass wir leben können, indem er sich den Dingen stellt in unserem Leben, die unser Leben zerstören, kaputt machen. Gott will, dass wir, wenn wir irre gehen, wieder auf den rechten Weg kommen. Gott will, wenn wir fallen, dass wir wieder aufstehen. Und wenn wir das auch wollen, dann ist er da und hilft uns. Lasst uns in der Stille beten. Herr, ewiger Gott, in der Stille bringen wir alles zu dir und vor dich, was uns als Schuld bewusst ist. Das, was wir vor uns selbst und vor anderen verbergen wollen. Dir sagen wir unsere Sorge und Last, unser Leid und unsere Mühe. So frage ich euch, wollt ihr, dass Gott euch alle eure Schuld vergibt im Namen Jesu Christi, so antwortet ja. Von Christi Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Auf dein freimütiges Bekenntnis vor Gott und Menschen verkünde ich dir als ein berufener und ordinierter Diener der Kirche im Namen Jesu Christi. Deine Sünden sind dir vergeben. Dir geschehe, wie du glaubst. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte miteinander halten. Herr, mach uns zu Werkzeugen deines Friedens, dass wir lieben, wo man sich hasst, dass wir verzeihen, wo man sich beleidigt, dass wir verbinden, wo Streit ist, dass wir die Wahrheit sagen, wo Irrtum herrscht, dass wir Glauben bringen, wo Zweifel droht, dass wir Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält, dass wir ein Licht anzünden, wo die Finsternis regiert, und dass wir Freude bringen, wo der Kummer wohnt. Herr, lass uns trachten, dass wir getröstet werden, sondern dass wir trösten, Nicht, dass wir verstanden werden, sondern dass wir verstehen. Nicht, dass wir geliebt werden, sondern dass wir lieben. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei Lob und Dank.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden.